Tim Cook, Satya Nadella, Mustafa Suleiman, Sundar Pichai, Andy Jassy, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Elon Musk. Die glorreichen Sieben. Das sind sie. Die führenden Köpfe der sieben größten bzw. wertvollsten Tech-Unternehmen. Allesamt in den USA ansässig. Die ja, sicherlich ihre Mitwirkungen daran haben, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Und darüber werden wir heute sprechen. Größtenteils über die Entwicklung der Technologie, unter anderem auch der künstlichen Intelligenz und deren möglichen Formen.
Ich wollte es eigentlich so halten, dass die Zuhörerinnen denken, das ist eigentlich, du machst jetzt hier so einen Monolog und du bist alleine. Mhm. Und wir kommen eigentlich gar nicht mehr rein.
Ja, nee, also ich wollte euch auf keinen Fall ausschließen.
Ich habe jetzt ganz geduldig auf die Einstiegsfrage gewartet.
Ja, ich habe die Frage, die wir uns eigentlich alle stellen sollten, ist:
Warum sind wir heute hier?
Genau. Nee, warum ist es so, ist es überhaupt relevant, darüber zu sprechen, was.
Du hast jetzt fast 2 Minuten gebraucht, um mir die Leute der Tech-Konzerne aufzuzählen.
Richtig.
Um mir zu sagen,
Kanntest du die alle persönlich schon?
Ich habe sie persönlich nicht getroffen.
Alle hier schon auf dem Sofa.
Alle waren sie schon hier, wurden von mir geroastet. Ich kannte, sagen wir mal, die Hälfte von denen.
Ich kannte die auch noch nicht alle.
Ja gut, aber die gängigen kennt man natürlich schon, Mark Zuckerberg, Elon Musk etc.
Definitiv.
Weil die natürlich in den Medien öfters auftreten. Ja. Die machen das ist für die irgendwie deren Tragkraft. Bei anderen ist es so, von denen hörst du wenig und die wollen es aber auch bewusst so gehalten haben. Mhm. Deswegen.
Ja, aber die Sieben haben unsere Zukunft in der Hand und wir wissen fast nichts über die.
Das ist scheiße. Richtig.
Ja. Also einen großen Teil dessen, wie sich die Zukunft entwickeln wird, haben die auf jeden Fall mitunter in ihren Zügeln, ja, kann man so sagen. Darüber werden wir auch sprechen, also was überhaupt für Motive diese Menschen haben. Man kann darüber fantasieren, man kann natürlich jetzt ganz rational konstatieren, was da gemacht wird. Es werden aktuell Milliarden, also hunderte von Milliarden investiert in neue KI, Rechenzentren und AI-Integration in alle möglichen Produkte, bei Apple beispielsweise. Microsoft investiert rund 80 Milliarden allein in die Erweiterung Cloud- und AR-Datacenter-Kapazitäten. Die wollen auch die führende AI-Plattform für Unternehmen und Entwickler werden. Alphabet, auch als Google bekannt.
Moritz AI eingeschaltet, dass es gerade die neuesten Infos gibt.
Richtig, ja.
Moritz,
ja?
Kurze Frage, was liest du da gerade ab? Was nutzt du gerade?
Das verrate ich nicht. Künstlerische
Intelligenz. Genau.
Intelligenz. Ja, man kann es aber auch ein bisschen plakativer machen. Und zwar ist Trump ja gerade sehr, sehr stolz auf das Wirtschaftswachstum in den USA. Mhm. Aber wenn man mal in die Sektoren schaut, welche wachsen und welche nicht, dann stellt man fest, dass das gesamte Wirtschaftswachstum in den USA nur aus den KI-Unternehmen besteht und der Rest der Wirtschaft schrumpft.
Der Rest der Wirtschaft beträgt 0,1%.
Beziehungsweise, es geht ja aktuell, die Zahlen, die ich genannt habe, oder diese Unternehmen, die ich genannt habe, sind ja nicht die umsatzstärksten Unternehmen, sondern die an der Börse am wertvollsten notiert sind. Also die Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung. Sind aber auch gleichzeitig die Unternehmen, die am meisten Schulden aufnehmen aktuell.
Man
also
spricht auch von einer Blase.
Ja, korrekt.
Ja. Genau, also wir wollen ja nicht nur über die Wirtschaft reden und die Internetblase etc.
Aber
nicht Internetblase, KI-Blase, Entschuldigung. Aber sie hat schon gewisse Analogien.
Beziehungsweise ist der Impuls auch dieses Jahr, warum wir das auch machen. Ja, weil das natürlich viele Menschen auch beschäftigt und wir wollen einfach einen oder anderen Aspekt beleuchten.
Es ist vierter Advent und wir wollen auch mal schöne Dystopie-Wünsche äußern.
Genau.
Ja, die vier Adventskerzen eignen sich gut, mal ein Thema zu beleuchten.
Absolut.
Bei Glühwein und...
Genau, mit derselben Leuchtkraft. Die Kerzen okay. In einem dunklen Raum.
Nein. Ich glaube, wir sind vielleicht etwas hellere Leuchten als so eine Kerze.
Doch. Sie sollten schon
auch selbst... Auch wenn die ersten Minuten den Eindruck jetzt vielleicht nicht vermitteln.
Sollten schon selbstbewusst sein. Der Anfang war vielleicht etwas holprig.
Aber dafür wird es dann immer schwächer am Ende.
Genau, also muss erstmal der Stein ins Rollen kommen und dazu muss er erstmal.
Okay, also jetzt nochmal kurz zur Definition, was wir jetzt hier klären wollen. Wir hatten ja schon mal einen KI-Podcast, der handelte vor allem von einem bestimmten Produkt von der Firma OpenAI. Ne? Das haben wir behandelt, ChatGPT. Ja. Es gibt natürlich auch andere Anbieter. Perplexity, DeepSeek.
Naja, es gibt inzwischen jetzt andere Anbieter, ne? Ja. Also damals gab es hier nur ChatGPT.
Damals gab es nur in der Variante, in der Form. Ja. Ne? Dass sie halt, ich habe mir heute noch einen Beitrag angehört, da hat er so stolz gemeint, das war Wahnsinn, wir hätten nicht gedacht, dass eine AI Gedichte schreiben kann. Mhm. Ne? Was auch immer man von diesen Endprodukten dann halten möchte, aber klar, das war dann irgendwie so eine Art Eigendynamik, die man dann selber gar nicht prognostiziert hatte. Ja. Und damals hatten wir schon drüber gesprochen und jetzt geht es natürlich mehr so um die, wer steht denn dahinter, hinter der AI-Entwicklung und Weiterentwicklung, international gesehen und was bedeutet das für uns aktuell und vor allem in den nächsten Dekaden, wie könnte sich das entwickeln, da gibt es ja viele Meinungsforscher dazu, und wie das unsere Gesellschaft entwickeln oder verändern wird. Mhm. Und ich denke, da haben wir alle Wörtchen mitzureden aus verschiedenen Sparten.
Wir haben ja kein Wörtchen mitzureden. Wir können jetzt hier unsere Meinung
in unserem Podcast mit 1 Milliarde Zuhörern.
Aber entscheiden tun es ja die 7 Personen, die Herr Moritz gerade vorgelesen hat, ob wir uns jetzt dazu äußern oder nicht.
Ja.
Ja, also ich glaube, wir erinnern uns ja alle daran, ne? bei dem Inauguration Day von Trump saßen die ja auch alle mit dabei. Ne? Also vielleicht nicht der eine oder andere, also es gibt ja da zum Beispiel Amazon, den ich genannt hatte, der eigentlich führende Kopf ist ja da der Jeff Bezos. Ne?
Jeff Bezos ist ja gar nicht mehr dabei.
Der Andy Jassy ist derjenige, der das operative Geschäft, glaube ich, übernommen hat, aber der Jeff Bezos ist ja jetzt schon, war schon im All, ne? Der braucht jetzt nicht mehr. Braucht er keine CEO-operativen Sachen mehr machen.
Was ist eigentlich aus deiner Penisrakete geworden?
Die Penisrakete?
Laufen die Weltraumprojekte noch von denen?
Die Blue Origin, ne?
Doch, ich habe gehört, da wurde jetzt was gestrichen. Ein deutscher Behinderte wollte ins All und die haben jetzt gestrichen.
Vorgestern habe ich in der Tram gelesen, dass sie die erste sein wird. Und jetzt haben sie wieder gestrichen.
Haben sie gestrichen, bis auf Weiteres.
Naja, Hauptsache Katy Perry war im All.
Hauptsache.
Ach, die war im All.
Ja, der war unter diesen 7 Frauen, die er ins Weltraum geschossen hat. Ja.
Okay, aber das ist jetzt nicht das Thema. Mhm. Bitte wieder zurück.
Ja, wir rudern wieder zurück.
Genau, wir rudern wieder zurück. Was ist denn, fangen wir doch mal so an, was ist denn eure persönliche, induktiv an, oder war das deduktiv, ich wechsle die beiden mal. Auf jeden Fall, fangen wir von
und
eurer
Person. Der Mann hat mehrere Masterabschlüsse. Bildung in Deutschland.
Versuchen wir mal aus eurer persönlichen Ansicht irgendwie rauszufinden, so was ist für euch AI oder wie ist es im Alltag angekommen? Nutzt ihr es? Wie nutzt ihr es? Dann würde ich sagen,
gerne mal mit Marco beginnen. Der hat bisher nur kommentiert und noch nicht wirklich was.
Was ist gesagt? Ich glaube, wir hatten noch nicht genug Glühwein.
Oder schon zu viel.
Ja, Marco, was ist deine Meinung?
Wie benutze ich KI? Ich benutze tatsächlich gar nicht so viel. Und das, obwohl ich in einer Branche arbeite, wo alle sagen, du wirst jetzt von KI abgelöst oder ersetzt oder völlig revolutioniert. Also ich bin Softwareentwickler, ich schreibe beruflich Programmcode, der dann irgendwo ausgeführt werden soll und muss. Und meine Erfahrung mit der KI ist da eher negativ. Bis neutral, also mir hilft es in meinem Arbeitsalltag jetzt weniger. Die Ergebnisse, die sie produziert, sind stark nachbearbeitungsbedürftig. Zumindest letztes Jahr noch gewesen. Das kann sich natürlich auch jederzeit noch ändern, wenn die Modelle sich ändern. Und das, ja, das Einzige, was ich ab und zu mal eine KI benutze, ist, dass ich mir mal einen Text vorformulieren lasse und den dann nochmal anpasse. Ja, so Standardtexte, irgendwelche formalen Anfragen, ja, irgendwie so ein Zeug halt. Aber davon abgesehen hat KI eigentlich in meinem alltäglichen Leben keinen Platz. Hm. Ich benutze es nicht, also es erleichtert mir zurzeit noch nichts. Ich experimentiere gelegentlich ein bisschen damit rum und da hört es dann auch schon auf.
Das heißt, darf ich kurz fragen, das heißt, du bist ja auch Developer, das heißt, du brauchst es nicht ab und zu mal, um deinen Code zu prüfen, zu frisieren oder wie auch immer.
Ja,
da lohnt sich's nicht.
Das lohnt sich bei mir nicht, okay. Weil ich mit SAP eine relativ spezielle Umgebung habe, für die relativ wenige Trainingsdaten rumfliegen und deswegen ist die KI da nicht gut drauf trainiert.
Okay, das ist gut zu wissen.
Ja. Mhm. Okay. Mords. Also nutzt es quasi kaum als Werkzeug, weder privat noch beruflich,
ja.
Sondern
also ich benutze nur als Gadget. Genau, als ja. Spielerei, als Gadget. Ja. Ich lasse mir mal irgendwo ein lustiges Meme oder ein Bild generieren. Ich weiß nicht, irgendwie eine Katze mal irgendwie ein Video, wo irgendwelche Tiere lustige Sachen machen.
Okay.
Aber ich lasse nichts, was irgendwie in meinem... Mhm. Also nichts, was ich ernsthaft gebrauchen will. Ja. Das kommt aus der KI.
Mhm, okay. Also ich hab vor allem ChatGPT ziemlich intensiv genutzt, muss ich ehrlich zugeben. Die letzten 1 bis 2 Jahre, seitdem das jetzt auf dem Markt ist.
Seit dem letzten Podcast über KI.
Genau. Ja. Letztlich ist mir aber bewusst, dass was ich dort für Ergebnisse bekomme, immer mit Vorsicht zu genießen sind. Also wir haben heute auch schon drüber gesprochen, es gibt ja auch Halluzinationen von dieser künstlichen Intelligenz. Ja, es kommt auch immer darauf an, mit welchen Daten man die KI füttert, was für ein Prompt man erstellt, und davon ist letztlich auch maßgeblich, was am Ende dann bei rauskommt und wofür man es dann auch wiederum nutzt. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Es gibt einfach Bereiche, in denen das Tool noch nicht entwickelt genug ist, um wirklich treffende Ergebnisse zu liefern. Aber wahrscheinlich missbrauche ich es vielleicht sogar ein bisschen als das, was ich vielleicht früher bei Google oder so eingegeben hätte, na, jetzt als Familienvater, wenn ich weiter weiß, oder auch als Hundehalter, und dafür habe ich es tatsächlich am häufigsten genutzt.
Soll in letzter Zeit. Ich mein Kind schütteln? Ah ja, okay.
Zum Beispiel. Ja, einfach mal, um zu wissen, was da so die allgemeine Meinung ist von so einer KI, die ja letztlich das Sammelsurium ist von allen Daten, die im Internet gesammelt werden. Teils von guten, teils von
ist es
wahrscheinlich
jetzt
weniger guten
Quellen. Da sind wir direkt beim Punkt.
Ja.
Das heißt, du vertraust blind, theoretisch, ne? Ich sage jetzt nicht als Beispiel, aber natürlich allgemein gehalten, blind diesem Tool, dieser AI, Dinge zu fragen, um eine Meinung einzuholen, der du dann auch Folge leisten könntest, ja? Mhm. Ohne irgendwie gegenzuprüfen, ob das, was die Basis ist,
ja.
Wo kommt das her? Weil es gibt, also da kommen wir von später auch drauf,
ja.
Weil wie speit sich dann das Wissen, woraus speit sich das Wissen von der AI? Und dann denkt man sich, ja gut, das ist ja das ganze Internet. Was heißt denn das ganze Internet? Das kann der Markus sicher besser erklären, weil... Das heißt ja, das bedeutet nicht, dass du, also ich meine, wenn jetzt die AI, also da kannst du mich bitte gleich korrigieren, es wurde aber letztens doch durchgegeben, dass die AI-Nutzer, hat am Anfang wurde sie trainiert, mit menschlich, also wirklich mit Menschen trainiert, was weiß ich, die haben dann Bilder eingesendet und haben dann erklärt, okay, das ist jetzt hier ein Stift, das ist jetzt irgendwie ein Buch und so weiter, und so hat die AI das dann aufgenommen und verstanden, okay, je mehr Informationen ich bekomme, desto besser kann ich herausfinden oder kann ich richtige Entscheidung treffen, oder die Wahrscheinlichkeiten werden immer besser eigentlich, ne? Aber es ist ja auch so, dass die AI dann alles verwendet, was sie kriegen kann im Internet. Das heißt, sie nutzt auch Dinge, die eine andere AI oder die eigene AI schon generiert hat.
Ja, sie benutzt vor allem auch einfach Dinge, die zum Teil falsch sind.
Und Dinge, die falsch sind. Also, und das nutzt, und das, je mehr die vorhanden sind, desto eher denkt sie, das ist das Richtige.
Die Trainingsdaten haben ja kein, also es gibt da ja kein Konzept von richtig und falsch, und das finde ich auch überhaupt keine Überprüfung in diesem Trainingsschritt statt. Es werden einfach Texte eingefüllt, die irgendwer irgendwann mal verfasst hat. Und ob der Text jetzt irgendeinen Bezug zur Realität hat oder nicht, das ist ja, also das wird an der Stelle überhaupt nicht hinterfragt. Daher kommen ja, das ist ja eine der Quellen für Halluzinationen auch.
Mhm. Ja. Also Halluzinationen auch, wenn man jetzt zum Beispiel wissenschaftlich arbeiten will, sollte man dann auch vorsichtig sein, wie sehr man die AI nutzt. Und
das Ganze hat natürlich noch ein anderes Problem, wenn man gerade eben sozialwissenschaftlichen Kontext oder wo Meinungen starke Rollen spielen, da hat man auch oft Biases drin, die entweder rassistisch sind oder antifeministisch oder sexistisch, einfach weil der Großteil der verfügbaren Texte so ist. Das ist dann vielleicht auch nicht die Welt, die man dann mit AI neu generieren möchte. Oder vielleicht schon. Ich denke, das ist die Leute, die sieben Menschen, die du vorgelesen hast, gar nicht so sehr stört, wenn man eine sehr diskriminierende Welt erschafft.
Mhm. Das ist gut möglich, ja. Also im Zuge dieser Recherche für den Podcast habe ich mir auch eine sehr wichtige Dokumentation angesehen. Kann ich sehr empfehlen an die Zuhörerinnen da draußen. Tod des Internets. Sehr markanter Begriff, aber ja, also Titel von in Arte. Mediathek zu finden und behandelt eben so ein bisschen die Veränderung des Internets durch Nutzung der AI auf allen Ebenen und dass halt die Cyberwelt, die ja theoretisch den Menschen frei zur Verfügung stehen sollte, dass sie halt immer mehr überrannt wird von AI und ganz bewusst, wie du es ja auch gesagt hast, von den sieben, sagen wir mal, die sieben Leutchen da, die die Zügel in der Hand halten, noch mehr in eine Richtung gelenkt wird, die für den Rest nicht mehr zu durchschauen ist, nicht mehr zu kontrollieren ist. Und in der Sicht auch, weil man es nicht auffallen kann, eben die Zerstörung des Internets bedeutet. Weil man ja dann irgendwann das Problem hat, zu unterscheiden.
Man weiß nicht mehr, welche Bilder jetzt
genau, was
wirklich
ist,
entstanden welche
Geschichte
sind,
wird
was ist
das
generiert.
Genau. Also auf Grok, bei Böhmer war es irgendwie, auf Grok ist glaube ich irgendwie der AI von Elon Musk, nachdem er bei OpenAI ausgetreten ist, hat er irgendwie XAI oder so gegründet und da standen so Sachen drin wie ja, KZ oder Konzentrationslager in Auschwitz waren dafür vorgesehen, dass man Typhus heilt oder sowas. Also komplett andere Sachen, die eigentlich gar nicht stimmen. Oder es wurden...
Die Entwicklung von Grok ist insgesamt relativ interessant. Elon Musk ist da angetreten. Mit dem Anspruch, eine faktenbasierte, rationale, kluge KI zu erschaffen.
Ja.
Dann hat er die auf X losgelassen und festgestellt, das sind relativ linke Takes, die diese KI da von sich gibt. Und dann musste Elon Musk natürlich nacharbeiten. Und jetzt hat er so weit nacharbeitet, dass wir eine Holocaust-leugnende KI bekommen haben.
Ja, direkt in die andere Richtung.
Ich glaube, da lernen wir jetzt nicht so viel über KI von dieser Anekdote, aber relativ viel über Elon Musk.
Ja gut, aber schon den Einfluss auf KI, muss ich zugeben. Weil ja, du hast recht, aber das hatte ich auch noch in einem anderen Beitrag gehört, dass als er bei OpenAI eingestiegen ist, hatte er von sich aus im Interview gesagt, ja, sie möchten irgendwie so eine Anti-Google-Plattform bauen, weil Google zu präsent oder zu dominant ist, was AI angeht. Und sie wollen ein gemeinnütziges Instrument entwickeln. Und wir wissen natürlich, wie es ausgegangen ist. Jetzt ist es nicht mehr gemeinnützig. Sie haben jetzt diese profitorientierte Agenda eingebettet in OpenAI, vor allem mit ChatGPT. Und ja, dann, er ist ja dann auch gegangen worden, so ungefähr, weil er auch zum Hardliner wurde, weil er dann immer mehr exekutive Gewalt wollte, damit er das pushen kann. Aber ja gut, es ist ja nur ein Player in der ganzen Riege. Gut. Also wenn ich jetzt noch persönlich da einsteigen soll, wie ich AI nutze. Ich würde
sagen, hast du deine Masterarbeit mit KI geschrieben?
Ich habe komplett meine Masterarbeit mit AI geschrieben. Ich war sehr überrascht, dass es so gut lief. Aber ich gebe zu, ich wollte sie, also wenn ich jetzt zum Beispiel so sprachliche Sachen daran denke, weil ich meine, man DeepL zum Beispiel kann man schon ganz gut nutzen. Und wenn man jetzt nicht Native Speaker ist, dann ist es schon angenehm, mal zu prüfen, okay, ist der Satzbau denn wirklich so richtig? Mhm. Wie gut ist denn mein Englisch noch zum Beispiel oder im Spanischen? Dann nutze ich die AI schon. Aber du musst es immer so einen gewissen gesunden Distanz machen, damit du nicht irgendwie glaubst, es ist jetzt alles für wahr und bare Münze zu nehmen. Ich habe manchmal Texte, die mir die AI gibt und ich weiß persönlich, das ist kein richtiges Deutsch. Da fehlt das Komma und ich habe dann auch, und dann gucke ich dann nochmal Plattform Duden oder sonst wo nach und dann merke ich, okay, ich hatte recht. Und die AI lag falsch. Mhm.
Ja.
Was ich dann auch wieder interessant
finde. Ist im Detail extrem fehleranfällig.
Genau, im Detail, ja, der Teufel steckt im Detail, genau. Ja. Aber ich würde sagen, persönlich nutze ich es gerne zum Brainstorm vielleicht. Wenn man jetzt niemanden hat, mit dem man gerade darüber sprechen kann, dann kann man irgendwie so ein bisschen was fragen.
Pläne erstellen. Dafür ist es tatsächlich auch ganz gut. Also als Orga-Assistent kann man das wunderbar nutzen. Wenn du einfach ein paar Daten hast, die fütterst und dann, keine Ahnung, zum Beispiel einen Trainingsplan zu machen für Sport, habe ich zum Beispiel auch ein paar Mal genutzt.
Genau.
Das ist wunderbar. Ne? Das spart einfach extrem viel Zeit.
Ist effizient. So Sachen, die halt auch einfach schon oft gemacht werden und im Internet ein großes Publikum haben. Ja.
Da werden natürlich jetzt alle Ärzte auch oder Mediziner aufschreien, wenn man dann eben auch sagt, man fragt auch mal, ist das jetzt gut, wenn ich da weiter trainiere, wo ich da Schmerzen habe? Ja. Aber das habe ich auch schon gemacht. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es komplett falsch ist, was dann die AI ausspuckt.
Da können uns die Ärzte,
man sollte sich vielleicht nicht zu 100%
drauf verlassen. Leserbrief schreiben oder einen Kommentar hinterlassen.
Aber das ist natürlich die Gefahr, ne? Dass also gerade diese Berufe, wo die Fachlichkeit und Menschen als Berater fungieren und eingesetzt werden, zum Teil obsolet werden könnten. Vor allem, also wenn eine immer größer werdende Masse an jüngeren Menschen der AI immer blinder vertraut.
Ja, das, ja,
diese Gefahr ist auf jeden,
das,
sehe ich das, auf jeden
das
Fall.
Das sehe ich aber auch kritisch. Ja. Glaubst du nicht, dass die zwischenmenschliche Interaktion nochmal eine ganz andere Qualität hat, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Arzt gehe, der sich um mich kümmert, oder ganz, also wo ich es wirklich ganz schlimm finde, ist bei einem Psychologen, statt dass ich dann einfach eine KI frage, so, was mache ich, wenn ich depressiv bin, und wenn es Grog ist, dann sagt die vielleicht sowas wie, ja, dann bring dich halt um.
So. Ja, das ist total, das ist wieder sehr, sehr, sehr dystopisch.
Gerade in solchen Fällen, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir dieses, also das Versprechen der KI ist ja, dass man effizienter arbeitet, dass wir dann diese Berufe vielleicht abschaffen können. Aber gerade in diesen zwischenmenschlichen Sphären halte ich das für extrem fatal, weil die KI dir ja gar nicht helfen kann. Die hat überhaupt gar keinen, es gibt da gar keinen Arbeitsethos, es gibt keine Empathie.
Ja.
Und dementsprechend kann sie diese Aufgaben auch an der Stelle gar nicht erfüllen.
Ja, kann sie nicht. Das ist ja im Grunde genommen ein riesiger Rechner, der aber nicht die Fähigkeit für Empathie
oder die Selbstfähigkeit hat. Es wird halt simuliert. Es wird halt simuliert und am Ende ist das Ergebnis, glaube ich, deutlich schlechter, gerade für den Patienten, als wenn wir sagen, wir nehmen halt diesen Bereich und statten den finanziell und ausbildungstechnisch gut aus.
Ich habe auch gelesen, dass irgendwie 0, es war nur ein kleiner Bereich, aber es gibt ja 800 Millionen Nutzer inzwischen von ChatGPT. Laut der Auswertung von OpenAI 0,07% schon eine KI-Psychose entwickelt haben. Weil der Companion, der AI-Companion, ja auch teilweise sehr irreführend dann werden kann für jemanden, der dann sich dem total unterwirft oder anschließt. Und teilweise schleimt er sich ja auch richtig bei ihm ein. Ja, der hält dich ja dann für den Größten, wenn du irgendeine Hirnfurz hast, ne, sag ich mal.
Das ist ja Teil der Kundenbindungsstrategie.
Ja, richtig. Ja. Und da gab es auch schon Veränderungen anscheinend in der Software, weil manche Nutzer das eben auch kritisiert hatten. Aber ja.
Es ist ja auch KI-Girlfriends, das ist ja auch ein Ding, das jetzt.
Das wollen sie
jetzt einführen. Es gibt ja diesen Film da, Her, mit wie heißt der?
Joaquin Phoenix, aber genau. Die wollen das jetzt einführen, ne? Die wollen Sex-AI, wollen sie, glaube ich, bei ChatGPT oder OpenAI einführen.
Ja, das ist natürlich schon gruselig.
Das ist sehr gruselig. Ja. Also kurz mal die Punkte nochmal aufzufassen, die ihr genannt habt. Also Therapie, Schwieriges Thema, Suizidaffäre. Das ging ja auch viral in den letzten Wochen, würde ich sagen, dass da wirklich auch Leute sich das Leben genommen haben mit so mit der Anleitung durch die AI irgendwie. Das wurde jetzt zwar verklagt, mal sehen, wo das hinläuft. Aber das ist tatsächlich sehr kritisch. Also es gibt keine Anleitung, es gibt keine Bildung für AI, für die Nutzung der AI. Und es gibt auch keine wirkliche Gesetzgebung in der EU.
Ja gut, aber es gibt keine Bildung für die Nutzung der AI. Ich glaube, da sind wir gesamtgesellschaftlich nochmal 2 bis 5 Schritte dahinter. Es gibt ja auch gar keine Bildung, wie man das Internet benutzt. Es gibt keine Bildung, wie man Social Media benutzt, was die Gefahren sein könnten.
Ja, das können wir.
Und das ist alles nicht KI.
Digitale ist natürlich schwierig. Das ganze Digitale ist
also schon. Man muss Angela Merkel nicht mögen, aber das Internet ist halt schon auch immer noch Neuland.
Ja, die postfaktischen Zeiten. Genau.
Wie? Noch kurz vielleicht auch auf die möglichen Entwicklungen nochmal hinzuweisen. In den nächsten 15 Jahren könnte man auch mal in die Ansicht oder in die Meinung von Mo Gawdart mal kurz reinblicken. Das ist der Ex-Google Executive, der hat auch so bei SpaceX, glaube ich, auch mitunter gearbeitet. Hat auch ein ganz cooles Buch geschrieben das ist schon einer von den Figuren, die als Unternehmer, wo ich sage, die haben auch wirklich intellektuell was auf dem Kasten und sollte man schon mal zuhören, wenn die mal was sagen. Google Ex-Mitarbeiter, ja, betont, dass KI eigentlich schon längst drin ist im Alltag und sich das rasant entwickeln wird, dass wir jetzt erstmal in die 15 nächsten Jahre eine Chaosphase haben werden mit massiven Jobverlusten, einer wirtschaftlichen Instabilität, die übrigens auch jetzt schon zu sehen ist. Ne? Also ich bin der Karriereberater und die Junioren hatten es dieses Jahr sehr schwer, weil Junioren-Tätigkeiten inzwischen fast alle bei den größeren Firmen auch schon von der KI übernommen werden.
An der Stelle kann ich gleich einhaken. Das ist auch ein unglaublicher Wahnsinn unseres Wirtschaftssystems, dass wir jetzt für jedes Unternehmen ist es besser, wenn es KI einsetzt und Junioren einspart, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Senioren dann alle gehen, weil sie, in Rente gehen, falls es irgendwie noch Rente gibt oder halt wegsterben, wenn es keine Rente mehr gibt oder halt keinen Bock mehr auf das Unternehmen haben. Und da fehlt einfach so ein bisschen es fehlt zum einen der langfristige Gedanke, wo kommt denn jetzt überhaupt der nächste Senior her? Die fallen ja nicht vom Himmel. Und das ist einfach so ein Widerspruch, den unser Wirtschaftssystem da erzeugt und den man sehr gut erkennen kann jetzt anhand von KI.
Ja. Okay, jetzt hier diese Pausen gibt's aber.
Sorry, ich.
Nee, mach weiter. Vollkommen legitim, als kurzer Einwurf nochmal. Diese Chaosphase ist dann noch von der wirtschaftlichen Instabilität, von zunehmender Ungleichheit sowie von Informationsmanipulation, wir haben schon drüber gesprochen, zum Beispiel Deepfakes, geprägt. Aber er spricht davon, dass es eine Möglichkeit gibt, dass dann in den 2040er Jahren eine Erwachensphase eingeläutet wird.
Das ist ja religiös. Und
gesellschaftliche Anpassung stattfindet.
Eine Klimakrise und, eingesetzt hat,
die
oder?
KI durch Sicherheitsstandards dann reguliert wird. Und
können wir sie ja gleich regulieren. Also was ist denn das für ein Argument? Wir machen jetzt erstmal Chaos und dann regulieren wir. Wieso regulieren wir nicht gleich?
Verstehe ich auch nicht.
Ist doch libertärer Quatsch, ist das.
Das ist muss ich dem Marco recht geben. Alleine muss man ja jetzt schon bedenken, wie viel, das kommt ja alles auch noch raus, also wie viel Stromverbrauch an sich bedeutet, eine ChatGPT-Anfrage zu starten oder an sich, wie jetzt sich die Tech-Konzerne in Zukunft aufstellen wollen, damit sie noch bessere AI generieren und so weiter. Die wollen jetzt wieder Atomkraftwerke, alte Atomkraftwerke anschalten, Mini-Atomkraftwerke bauen und benutzen jetzt schon ganz viel Kohlekraft und andere fossile Rohstoffe. Das artet ja auch immer mehr aus. Und wo soll das denn hinführen? Ich meine, wir haben jetzt schon offensichtlich eine Klimakrise, in der wir dann in bestimmten Bereichen schon Kipppunkte überschritten haben vielleicht und es auch nicht besser wird mit dieser Herangehensweise. Also es ist halt, was dieser Punkt Bildung, also die Leute wissen eigentlich gar nicht, was es bedeutet, diese Bequemlichkeit zu nutzen, ich mache jetzt mal kurz eine ChatGPT-Anfrage, statt jetzt irgendwie
also
mal
ich,
kurz...
Also ich würde das da nicht so sehr auf die Leute schieben, weil... wir sehen
nicht
wirklich
auf die Verantwortung allen, ist natürlich nicht wieder
in allen bei Medien und einzelnen in Personen. Allen Produkten. Uns wird KI auch permanent aufgezwungen. Wenn du dir jetzt heutzutage einen Laptop kaufst, ist da schon ein KI-Chip drin und du hast gar nicht so richtig die Wahl, das auszuschalten. Das neue Windows hat KI drin. KI wird uns auch einfach aufgezogen. Wir haben da gar nicht so sehr die Wahl, wie wir uns das wünschen würden. Wenn du eine Google-Anfrage stellst, dann ist oben erstmal ein Textfeld, wo irgendeine KI antwortet auf deine Google-Anfrage.
Ja, in dem anderen Buch, das ich noch vorstellen werde, gab es sogar eine Schlüsselfigur, die eine Paranoia hatte, dass sie auf keinen Fall irgendetwas Schlechtes über die KI sagt, weil sie davon absolut überzeugt war, dass irgendwann die KI das Sagen hat und nicht mehr der Mensch. Aha. Und man sich schon im Vorfeld lieber bedeckt halten sollte, was man denn alles so öffentlich kundtut. Also natürlich im Privaten, aber alles, was im Online und sollte man niemals was Schlechtes über. Das war seine Meinung. Ja. Das heißt, auch wenn er sehr viel Angst und Furcht vor der KI hatte, hätte er es auch so nicht zugegeben oder vielleicht sogar einen Hass gegenüber der KI, hätte er es so nicht zugegeben. Ja, so der Bericht des Autors. Ja. Und das sind teilweise die Menschen, die am engsten in dieser Blase schon, sage ich mal, drin sind. Ne? Also die da schon also mitwirken an der Sache. Die haben diese verrückten Fantasien schon. Ob die jetzt verrückt sind oder ob die wahr werden, können wir jetzt drüber streiten. Ne? Aber Menschen, die da mitwirken, die sind davon überzeugt, dass es da auf jeden Fall sogenannte Events geben wird. Ja? Also sowas wie Klimakatastrophen gehören da natürlich auch mit dazu. Das ist denen genauso bewusst. Mhm. Ja, die wollen sich wappnen für solche entsprechenden Events oder dass der Mob plötzlich wachgerüttelt wird und
ja, auf den Moment freue ich mich.
Ja, also diese ganzen apokalyptischen Szenarien haben die meisten, die da auch an der Sache mitwirken, alle schon so ein bisschen auf dem Plan. Jetzt ist halt nur die Frage, was wir mit diesen Informationen machen als einfache Bürger und Bürgerinnen.
Naja, wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn wir in der EU leben? Also zumindest wollen sie da. Ha? Was ist los? Soll ich jetzt als einfache Bürger reden? Warum lachst du denn? Ich habe das Gefühl, du spielst heute die Rolle, die nichts Negatives für die AI sagen will, vielleicht.
Ich habe am meisten Schiss, genau.
Der Moritz wollte das jetzt auf eine individuelle Ebene ziehen und du fängst mit der EU an. Ja, aber ist ja interessant. Was bedeutet das für uns, dass es da diese undurchschaubaren Algorithmen gibt? Jetzt KI. Im Speziellen, aber ich meine, undurchschaubare Algorithmen sind auch Instagram und YouTube, da müssen wir uns nichts vormachen.
Das gibt es ja schon länger,
genau. Die von wenigen kontrolliert werden. Bei KI schwingt natürlich auch das, was du ansprichst, immer mit, dass es irgendwann ein Eigenleben entwickelt, vielleicht ein Bewusstsein oder sowas. Das glaube ich, ist nicht so einfach. Aber trotzdem habe ich natürlich auch die Angst, dass wir irgendwann in einer Welt leben, die primär algorithmisch kontrolliert wird und nicht so sehr demokratisch. Die Frage ist, was machen wir als Individuen dagegen? Ja. Wir können natürlich uns jetzt weigern, irgendwie KI zu benutzen und dann gibt es halt 3-4 Katzenbilder weniger in meinem Fall im Internet. Und bei dir, was hattest du gesagt? Du schreibst da Texte mit der KI, dann musst du deine Texte halt wieder per Hand schreiben. So.
Ach. Ja, die Frage in der Zwischenzeit, aber wie verdummt man eigentlich?
Hilft, also das ist ja kein richtiger Widerstand gegen die KI so. Das hilft ja niemandem. Da müssen wir dann schon auch politisch aktiv werden und jetzt muss ich es doch wieder auf die Ebene der EU ziehen. Da müssen wir von unten sagen, wir wollen das reguliert haben, wir wollen das abgeschaffen haben, wir wollen klare Regeln zu dieser Technologie haben und das dann auch politisch irgendwie. Naja, erzwingen klingt so hart, aber fordern, vielleicht dann auch erzwingen in Form des Mobs, der die Rechenzentren abfackelt, wenn keiner auf uns hört.
Ja, da müssen wir uns erstmal von den USA unabhängig machen und erstmal in Europa dann quasi was Neues.
Ja, kann ja gleichzeitig passieren, ich sehe da keine Konkurrenz.
Ja, weil es ist anscheinend auch schon also eine Art. Ja, das ist ein Wettbewerb, der jetzt stattfindet. Also wer baut die bessere KI? Ist es Europa, Übrigen, ist es China, ist es USA?
Zum Thema Widerstand gegen die KI, da ist gerade noch einmal eingefallen, es gibt eine Sache, die können wir alle machen. Falls ihr eine Webseite betreibt, könnt ihr sogenanntes KI-Poisoning machen. Das geht in Bildern und in Texten. Da gibt es im Grunde fügt ihr ein bisschen Unsinn zu eurer Webseite hinzu, die die Maschine lesen kann, aber ihr nicht. Und es kam vor im letzten halben Jahr, ich weiß nicht wann genau, kam eine Studie raus, dass bei Trainingsdaten im Millionenbereich reichen 200 vergiftete Dokumente, um den KI-Output signifikant schlechter zu machen. Also
bei sowas wie OpenAI jetzt.
Genau, also bei es geht um die Trainingsdaten, welches Modell damit trainiert wird, ist erstmal egal. Ich bin mir nicht ganz sicher, mit welchen Modellen sie es getestet haben. Genau, KI-Poisoning, wenn ihr euch als Rebellen fühlt. Und
ja, Website aber es gibt habt. Ja nicht nur Trainings.
Also eine komplette Bullshit-Website machen.
Ja, das ist natürlich auch eine Option, aber das lässt sich natürlich leichter erkennen. Ihr könnt schon ein paar ernsthafte Inhalte machen und dann in Weiß auf Weiß da irgendeinen Token und dahinter ein bisschen Quatsch.
Okay.
Ja, aber das macht es ja dann noch schwieriger, wenn dann Leute AI nutzen. Ich meine, klar, du willst dann generieren, dass die Leute wissen, okay, das ist ja wirklich...
Es ist halt eine Sabotagetechnik.
Ja, aber das wird es auch nicht an der Wurzel packen, Problem.
Ich glaube auch nicht. Also ich muss auch sagen, es ist wahrscheinlich unausweichlich, dass wir auf irgendeine Art und Weise mit der KI auch verschmelzen. Es muss jetzt nicht physisch.
Jetzt aber hier transhumanistisch.
Da Junge, da kann ich dir das Theaterstück Frankenstein.
Es muss ja nicht physisch. Hallo, es ist nicht physisch gemeint. Ja. Aber in irgendeiner Form. Nenn es spirituell. Wieso, klar. Es gibt welche, die sagen, ja cool, baue ich mir irgendwas ein, dass ich schneller rennen kann oder so.
Ach so, ich meine, ja.
Okay. Zum Beispiel, das ist ja jetzt erstmal nur... Das
ist übrigens die Robotik-Ebene, über die müssen wir auch noch sprechen. Ne?
Wir machen das heute nicht.
Robotics, doch.
Nur weil ich irgendwie mir einen extra schnellen Fuß anbauen lasse, da muss ja nicht unbedingt KI drin sein.
Stimmt, ja.
Also das geht ja auch ohne.
Ja, aber wir reden ja nicht nur über KI, sondern auch über die zukünftigen Technologien.
Human Eye. HI.
AGI. Ja, das ist die...
AGI. Human Intelligence.
Ja. Nee, wie nennt das? Hat der...
Nein, AGI ist...
Das ist ja General Intelligence. Ja, daran arbeiten
sie. Genau. Artificial General Intelligence.
Ja, das ist die Hyperintelligenz und so weiter.
Also, Mogorat meint, dass es bis 2037 immer ein Vielfaches intelligentere Fähigkeiten besitzen könnte als der Mensch.
Der Mensch wird auch dummer übrigens.
Das glaube ich gar nicht. Das kann gar nicht sein, weil die KI... Also, Moment, das muss ich einschränken. Das kann mit der aktuellen Technologie von KI nicht sein, weil die ja genau mit menschlichem Output generiert wird. Mhm. Und da sie keine eigenen Gedanken fassen kann und wird, einfach aufgrund der Technologie, kann sie immer nur ähnlich plausibel klingende Texte generieren. Da mag dann mal der ein oder andere bei sein, wo der ein oder andere Mensch was draus ziehen kann. Aber es wird nicht zu irgendwelchen Paradigmen wechseln oder Durchbrüchen kommen oder zu etwas, was man übermenschliche Intelligenz nennt, nur weil sie quasi den Mittelwert aller menschlichen Intelligenz
Es ist im Grunde eine Schwarmintelligenz,
Moritz. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Das kann schon wie eine Schwarmintelligenz funktionieren, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es beyond our imagination gehen wird. Weil das ist ja auch, wir sind ja auch limitiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die AI da noch irgendwie einen Schritt darüber hinausgehen kann. Also du hast recht, nach den aktuellen Technologien, nach neuen Forschungen.
Es kann natürlich, was da sein kann, ist, dass man irgendwo dann eine Technologie findet, die nicht auf neuralen Netzwerken basiert. Das ist die aktuelle Technologie. Die müssen halt mit Eingangsdaten trainiert werden. Gibt es vielleicht doch nochmal irgendwas, was mir verborgen ist. Aber das ist halt reines Kristallkugelgelese. Befasse ich mich damit,
was soweit ist. Komplexe Probleme könnte man doch eigentlich ganz gut lösen mit so einer sehr intelligenten Maschine, sage ich mal. Ja, wie man zum Beispiel wieder gewisse, wie man entweder ökologische oder wirtschaftliche Zyklen wieder in Ordnung bringen könnte. Könnte man das nicht mit solchen Tools lösen?
Nee, da ist ja schon, also da sind ja die unterliegenden Mechanismen schon überhaupt nicht bekannt. Also es gibt ja keine, also in der Physik gibt es ja sowas wie eine mehr oder weniger Standardmodell. Plus Gravitation, das hängt nochmal daneben. Aber es gibt ja keine...
Naja, aber um jetzt zum Beispiel mehrere Modelle zu berechnen, was man jetzt, wenn alle Leute in einen Strick reißen würden, ja, oder alle, die halt mitmachen, tun könnte in den nächsten 10 bis 20 Jahren,
da gibt es ja nicht mal ein Modell.
Klimawandel wirklich, also auf realistische Art und Weise, sodass es auch durchführbar ist, wirklich auf dieses 1,5 Grad.
Aber die AI wird ja dazu gerade genutzt, das zu unterbinden.
Zum einen das, zum anderen gibt es intelligente Menschen, die sich damit befassen. Wir heißen Wissenschaftler und die fordern alle sowas wie eine Gemeinwohlökonomie und einen eingeschränkten Kapitalismus, weil sie alle nicht Sozialismus sagen dürfen.
Das sind Wissenschaftler, aber denen fehlt manchmal dann so der Realismus, wie sowas dann
der
auch
Realismus, so, glaube ich,
wissenschaftlich glaube, oder die Menschen, die oder, am nächsten an der Realität ja, operieren in unserer Gesellschaft, sein, sind schon die Wissenschaftler.
Ihnen fehlt die Profitgier, das kannst du sagen, weil das ist echt ein Problem.
Ihnen fehlt die Macht, ihre Ideen oder auch in den Macht. Diskurs oder auch einfach umzusetzen. Ihnen fehlt die Macht. Die einzigen Wissenschaftler in unserer Gesellschaft, die mächtig sind, sind Wirtschaftswissenschaftler, weil man denen bei jedem Scheiß, den sie verzapfen, zuhört.
Und Stephen Hawking.
Ne, der ist dort.
Der war aber auch ein bisschen Populärwissenschaftler.
Ja, aber der war schon.
Der hat ja keine politischen Ideen gehabt.
Nee, das nicht. Aber der war überall dabei.
Ja, der war schon überall
dabei. Der hatte schon Einfluss.
War der eigentlich auch auf der Epstein Island? Weiß das jemand? War der auch auf Epstein Island? Weiß das jemand?
Ich weiß es.
Würde es ihm zutrauen.
Ah, Junge, also.
Ich hoffe nicht.
Okay. Also ich will nur eine kurz sagen, weil immer von diesem Trainieren der Modelle gesprochen wird. Ich meine, es sind ja wirklich Menschen auch dahinter, die das machen. Ja? Das wird auch in diesem Beitrag auf Arte gezeigt. Das sind so Clickworker, Hunderttausende, die größtenteils sind halt, sagen wir mal, weniger wirtschaftlich starken Ländern, Afrika oder so, das machen für einen Hungerlohn unter $2 die Stunde und dann einfach wirklich stundenlang, 18 Stunden lang da einfach nur klicken und immer entscheiden müssen, ja, was ist das jetzt, was sie sehen? Da haben sie dann auch erzählt, das war dann eine Clickworkerin, die hat dann gesagt, ja, sie muss dann irgendwie Leichen dann beschreiben und ob das jetzt eine Schusswunde oder was weiß ich, eine Schnittwunde. Das hat sie schon ziemlich verstört eigentlich, aber ja, sie kann sich natürlich keine Therapie dazu leisten. Aber das ist, wie das trainiert wird. Und dann das andere ist natürlich, dass einfach die mit irgendwelchen Modellen oder mit irgendwelchen...
Das Trainieren hat ja noch eine andere Ebene.
Ja.
Zum einen muss man den Output von diesem Training muss man bewerten. Das machen diese Clickworker, die du angesprochen hast.
Genau.
Die halt dann irgendwo im globalen Süden sitzen und mehr oder weniger klassisch kapitalistisch ausgebeutet werden. Das andere ist auch eine Sache, wo kommen denn diese Trainingsdaten her? Das sind so Texte und Bilder, die Menschen wie du und ich und Menschen, die wahrscheinlich künstlerisch mehr begabt sind als du und ich, ins Internet stellen. Und die werden dann ohne Erlaubnis, also kann man auch zu stehen, wie man will, aber noch gibt es sowas wie ein Urheberrecht, die werden dann ohne Erlaubnis von diesen KIs, beziehungsweise von den Trainingsprozessen, werden die abgefischt und dafür benutzt. Und es geht so weit, dass zum Beispiel von Helene Fischer der Songtexte reproduziert werden können von der KI, was halt glasklare Urheberrechtsverletzungen sind. Mhm. Und niemand bezahlt diese Künstler dafür, dass ihr geistiges Eigentum da nochmal zusätzlich in diesen Modellen eingehegt wird. Das hat wirklich Ähnlichkeiten dazu, wie die feudalen Herren in England zu kapitalistischen Herren wurden, indem sie die Bauern einfach vom Land geschmissen haben.
Mhm. Ja, das ist schon auch nochmal...
Interessanter Vergleich. Aber ja, das ist dieses...
Das schockierende Wahrheit, ja.
Der Urheberrecht ist ziemlich tot durch AI, muss ich sagen.
Ja.
Da wird wenig
gemacht. Naja, Moment. Aber AI nicht für dich und mich. Wenn wir jetzt irgendein Urheberrecht verletzen, dann kommen wir schon noch ins
Gefängnis. Ja, nee, da hast du recht. Immer
das heißt, aber wenn wir ein Startup gründen dann und mit diesen Möglichkeiten, dann können wir das auch umgehen,
das Urheberrecht. Ich würde davon ausgehen jetzt erstmal, aber ich garantiere es dir nicht, keine Rechtsberatung an der Stelle.
Ja. Das ist ja natürlich auch der Vorteil aus den USA. Ne? Dann gibt es halt nicht wie so, ist nicht so fragmentiert wie bei uns in Europa. In Europa gäbe es wahrscheinlich schon eher Stress, dass man da, wenn da irgendwas importiert aus einem anderen EU-Land, da vielleicht Stress bekommen würde.
Ja, ich glaube, in der EU geht es schon auch.
Das ist auch relativ easy.
Ich wüsste jetzt nicht, was da die Stressquellen sein. Also ich glaube, das geht schon.
Okay. Ja, es wird halt selten so kontrovers drüber gesprochen. Ne? Es wird immer nur von den Chancen gesprochen und von dem großen Wirtschaftsboom, der dadurch entstehen könnte. Aber im Grunde genommen ist es ja kein Wirtschaftsboom. Es ist nur eine große Spekulation und eine Verschuldung wieder von sehr vielen, die da eben diesen Wettstreit oder diesen Wetteifer nicht verlieren möchten. Also die am Ende das Wettrennen nicht verlieren möchten, dass sie die unterlegene Technologie haben gegenüber der anderen.
Ja, das kommt tatsächlich auch. Das
ist wirklich wie so ein Aufrüsten aktuell. Ja,
Es kommt auch vor in diesem Beitrag, weil da behauptet wird, eigentlich löst die KI aktuell nicht. Also das Geschäftsmodell, es gibt kein Geschäftsmodell, das irgendein Problem löst.
Die große Hoffnung von KI ist, dass es irgendwann diese sehr breite Mittelschicht ablöst, die halt im Grunde den ganzen Tag nichts machen, als Texte in verschiedener Form zu produzieren. So Controller, Versicherungsmakler, ja, in einem gewissen Sinn auch die Software-Engineers. So, die KI wird dann natürlich nicht in der Lage sein, weil sie nicht ihr Haus zu bauen. So, da wird es schon auch immer Menschen geben, die einen Stein von A nach B bewegen. Und vielleicht dann irgendwann mal einen Roboter, der das macht oder so, aber.
Ja. Die Webeaufstände kommen wieder.
Ja, genau. Das entspricht ja so ein bisschen dem, was ich mit dem KI-Poisoning angesprochen habe. Die Mannstürmerei.
Also du meinst, dass diese Dienstleistungsjobs, dass die aussterben werden, größtenteils?
Das hängt von der Dienstleistung ab.
Also, aber ich glaub, die du jetzt genannt hast zum Beispiel.
So körpernahe Dienstleistungen, so medizinische Dienstleistungen.
Die nicht.
Also medizinische Dienstleistungen hoffe ich nicht. Auch so Psychologie haben wir ja gerade schon drüber geredet. Was ja die Hoffnung wirklich ist, ist, dass diese verwaltende Mittelschicht, diese Büroangestellten, dass die alle dann irgendwann durch KI ersetzt werden können. Oder so effizient, deren Arbeit so sehr viel effizienter gemacht werden, dass man einen Bruchteil von ihnen benötigt.
Also das ist der positive Aspekt aus deiner Sicht, dass es dann keine Shit-Jobs mehr gibt, sozusagen.
Nee. Ja, auch nicht. Es ist eine Entwicklung, die ich jetzt erstmal unbewertet lassen möchte.
Ja, weil du selber auch drin steckst.
Also wie gesagt, gerade in meiner Branche mache ich mir wenig Sorgen. SAP ist absolut untrainierbar.
Das gebe ich ja.
Aber das Problem, was ich sehe, ist halt, dass es, diese Entwicklung hat im Grunde zwei Aspekte und kann in zwei verschiedene Richtungen laufen. Wenn wir hingehen und sagen, diese Leute, die dadurch ihren Job verlieren und ihre Effizienz oder ihre Effizienz steigern, wenn wir denen eine Perspektive geben, indem wir zum Beispiel sagen, okay, wir lassen euch nicht alle, wir machen Arbeitszeitreduktion, 4-Stunden-Woche, 3-Tage-Woche, 4-Tage-Woche, dann glaube ich, dass wir in einer besseren Gesellschaft landen können, weil diese Menschen dann Zeit haben, sich mit sich und der Gesellschaft auseinanderzusetzen in der Zeit, die durch diese Effizienzsteigerung frei wird. Es wird aber, solange wir, also wir bestimmen ja nicht über diesen Einsatz dieser Technologien. Es wird in die andere Richtung gehen. Es wird so sein, dass ein Haufen Menschen aus der Mittelschicht, aus dieser arbeitenden Mittelschicht, ihren Job verlieren. Und wenn Menschen, die was haben, bedroht sind in ihrem wirtschaftlichen Wohlergehen, dann tendieren sie häufig zum Faschismus. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Bankangestellte oder jeder HR-Mensch und jeder Controller dann Faschist wird. Aber traditionell sind die tragenden Klassen von Faschismus die was zu verlieren haben, aber halt nicht ganz oben sind. Und die werden von Kapitalisten ganz oben dann gegen die ganz unten in Stellung gebracht. Und da sehe ich ein riesengroßes Potenzial für den Faschismus, um noch weiter zu erstarken. Wenn wir nicht hingehen und solidarische Systeme schaffen, dass diese Menschen den Verlust von ihrem Arbeitsplatz und von ihrer von ihrem Arbeitsplatz irgendwie verarbeiten können.
Durch ein Grundeinkommen zum Beispiel.
Das ist eine mögliche Idee. Die mögliche Idee wäre, dass die Unternehmen genossenschaftlich geführt werden, dass es dann leichter fällt, auch neue Unternehmen zu gründen und neue Märkte offen stehen. Ja. Wichtig ist halt, dass diese Effizienzsteigerung bei uns ankommt und nicht bei den Kapitalisten.
Und gleichzeitig aber fände ich es auch wichtig, dass es dann wirklich auch Weiterbildungsmaßnahmen gäbe für diese Menschen.
Ein möglicher Gedanke wäre, dass wir dann nicht sagen, wir machen jetzt Bürgergeld und sanktionieren die Leute, die nicht arbeiten wollen, sondern jeder, der ins Bürgergeld fällt, kriegt eine zweite Ausbildung finanziert, wenn er Bock drauf hat. Oder nochmal ein Studium oder sonst irgendwas. Ja. Dass die Leute dann die Möglichkeit haben, auch dann eine Perspektive zu haben in der Welt mit KI.
Also die Berufe, die gewinnen werden, sind diejenigen, wo immer noch viel Sozialempathie eigentlich gefragt ist. Oder,
ich hoffe es.
Oder der körperliche Einsatz.
Ich hoffe es. Bei den Aufgaben mit körperlichem Einsatz bin ich mir sicher, dass das so schnell nicht ersetzt wird durch KI. Ja. KI ist halt eine Textproduktionsmaschine und nur aus Text machst du halt kein Haus. Aber die psychologisch-medizinischen Berufe kann ich mir vorstellen, dass die ersetzt werden. Das fände ich grauenvoll und das wäre, glaube ich, auch für die Gesundheitssysteme ein Riesenrückschritt, weil dann den Menschen halt nicht mehr geholfen wird.
Ja, Lauren, wie siehst du das? Hast du Angst um deinen Job? Hast du Angst?
Nee, ich habe jetzt ja gerade erst angefangen.
Nein, naja, mein Job basiert auf Karriere langfristig.
Mein Job
machst du dir Gedanken?
Mein Job basiert auf Regulation, auf Gesetzgebung. Revolution. Regulation. Nee,
das ist mein Job.
So revolutionär ist es nicht, aber wir sind ja im Grunde im weitesten Sinne sind wir Umweltschützer, weil wir das Umweltrecht umsetzen.
Im weitesten Sinne.
Weil wir machen der Umweltbaubegleitung zum Beispiel, ökologische Baubegleitung, wohngründliche Baubegleitung. Wir sorgen dafür, dass Bodenfunktionen erhalten bleiben. Wir sorgen dafür, dass es geschützte, streng geschützte Arten, EU-weit auch.
Du produzierst da schon auch irgendwelche Gutachten oder so?
Wir machen auch Gutachten, genau. Und das ist alles reglementiert. Das heißt, sowas wird nicht einfach über den Haufen geworfen. Das hat ja auch Sinn und Verstand. Klar kann man da auch KI nutzen, um bestimmte Sachen zu vereinfachen. Also jetzt in puncto Gutachten kann man natürlich überlegen, wie kann man die integrieren. Templates gibt es ja eh schon, aber um das irgendwie zu vereinfachen. Aber das ist auch so auf bürokratischer Ebene, was passieren wird. Nur muss ich auch sagen, deswegen wollte ich das vorher mit sagen, EU AI Act zum Beispiel, dass jetzt auch daran gearbeitet wird. Und in Kraft ist das, genauso wie der EU Digital Act, dass man überlegen sollte auf EU-Ebene, was kann man denn selber schaffen? Muss man dann irgendwie diese ganzen von den Tech-Konzernen, die halt alle in den USA sind, nehmen wir jetzt mal China aus mit irgendwelchen eigenen neuen Entwicklungen, dass man vielleicht was Eigenes baut. Hat man ein Pendant zu PayPal, hat man ein Pendant zu Amazon etc. Warum schafft man das denn nicht selber hier in der EU? Das ist der größte Binnenmarkt der Welt. Warum macht man sich so abhängig? Und das ist eben die Sache, da könnte mehr passieren. Das wäre so meine Hoffnung. Das von mir ist so
als digitale Souveränität ist das.
Digitale Stichwort, ne? Souveränität,
da hat, glaube ich, die Münchner Stadtverwaltung letztens reingeschissen, indem sie wieder auf MS Windows gewechselt sind.
Freien
Lösungen, die sie vorher hatten.
Ja, aber also, du weißt, was ich meine.
Anscheinend ist es so, von einem Entwickler von Giotto AI, das ist anscheinend einer der führenden neuen Giotto AI. In der Schweiz ansässig. Aber da habe ich was einen kleinen Bericht dazu angehört und der sagt sehr ziemlich radikal, dass wenn man es nicht schafft, sich da souverän als Europa, als KI-Entwickler zu positionieren, dass man dann früher oder später der Sklaverei endet. Also das ist ziemlich krass
definiert. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das mitgehe. Ich bin ja immer für Dystopien zu haben, aber
ja.
Da fehlen mir dann vielleicht 2-3 Argumentationsschritte.
Aber Sklaverei, ich meine so Zombies.
Abhängigkeit von diesen Monopolstellungen dann wieder.
Es ist so eine mentale
Sklaverei, ist eine mentale,
weil die Leute, die checken gar nicht, wie deren Aufmerksamkeit, wie würdest du sagen?
Aber das ist ja ein Social-Media-Problem und kein AI-Problem.
Ja, aber die AI ist dann stark verknüpft mit Social Media. Das kannst du jetzt nicht leugnen.
Aber ob da jetzt
wie viel AI generiert
Content
mittlerweile in Social Media vorherrscht, das ist nicht mehr zu
ziffern. Aber es ist völlig, für deine
fast 40% habe ich, glaube ich,
jetzt. Für deine Aufmerksamkeit
ist es aber völlig egal. Das kannst du nicht negieren. Fertig, runter, raus mit dir. Für deine
Aufmerksamkeit ist es völlig egal, ob da 100.000 tanzende Kinder sind oder 100.000 tanzende KIs.
Was du mal mit Epstein gemacht hast, will ich nicht wissen, aber... Nee, tatsächlich ist das ein großes Problem und ich sehe das immer, ich komme in irgendwelche Gruppen rein bei WhatsApp und ich mute diese Vorlage raus, da wird sofort, werden da AI-generierte Sachen geteilt. Natürlich, klar, vorher waren es Memes, dann also irgendwelchen Videos, irgendwelchen Filmausschnitte, jetzt ist AI, es wird halt noch mehr Müll generiert, aber dieser Müll, der ist halt dann irgendwie, da ist fast gar nicht mehr Wahrheit dahinter, also keine faktenbasierten Sachen. Und das ist halt das Problem, diese nicht nur Aufmerksamkeit, sondern auch dieses Verblöden der Menschen, weil die irgendwann, du kriegst die einmal gesehen, diese, egal was das für ein Video war, das ist nämlich auch ein Thema gewesen in der Doku, wenn du einmal was gesehen hast, egal wie unwahr das ist, das bleibt in deinem Hirn haften. Und dann siehst du mehrere solche Sachen und das macht was mit dir. Und du kannst
es nicht so einfach vergessen. Es gibt so einen Exposure-Effekt. Wenn du die gleiche Sache mehrmals siehst, dann glaubst du es eher. Oder beziehungsweise mehr irgendwann. Exposure,
genau.
Und das ist auch politisch ein Problem, weil man kann mit KI kann man ja auch sehr gut Fake News einfach produzieren und verbreiten. Und dann gibt es irgendwann 1 Million Videos von blonden, weißen Frauen, die von dunkelhäutigen Menschen durch Deutschlands Straßen gejagt werden und AfD-Plakat. Alle glauben es. Und dann ist der Aufwand, diese Videos alle einzeln zu widerlegen, ist so hoch, dass man es nicht schaffen kann. Und ja, wie geht man damit um dann als Gesellschaft? Was macht man dann? Das Einzige, was halt sinnvoll ist, dass man sich gesamtgesellschaftlich darauf einigt, dass man diese KI einfach oder diese Videos einfach gar nicht als Informationsquelle nutzt. Aber das funktioniert ja auch nur, wenn da alle mitmachen. Und zumindest die schon im AfD-Kult sind, werden es ja trotzdem abfeiern und für bare Münze nehmen. So. Also es ist mega schwierig, dann da noch irgendwie zu einem gesamtgesellschaftlichen Diskurs zu kommen oder Gesamtgesellschaft überhaupt miteinander zu reden, wenn es überhaupt gar keine gemeinsame Wahrheitsgrundlage mehr gibt an Dingen, die man gemeinsam als wahr ansieht.
Mhm. Ja.
Aber da muss ich sagen, Dystopie. Ist das, glaube ich, diesen sieben Namen, die du am Anfang vorgelesen hast, ganz recht, weil Demokratie stört die mehr.
Total.
Als dass sie die gut finden. Natürlich. Das hat man ja gerade bei Elon Musk im vergangenen Jahr sehr gut bewundern dürfen. Ja.
Und also wenn man da vielleicht ein bisschen mehr auch verstehen möchte, wie diese Leute ticken, ist zwar, also ich würde jetzt nicht sagen einseitig, aber schon radikal, auf eine sehr radikale Art und Weise von Douglas Rushkoff beschrieben in einem Buch Tech-Milliardären, warum wir von den Tech-Milliardären noch nicht einmal auf dem Mars sicher sind. Oder auf Englisch. Survival of the Richest, Escape Fantasies of the Tech Billionaires. Und da ist ja Elon Musk auch ein gutes Beispiel. Viele denken ja, er will auf dem Mars, weil er innovativ ist.
Redet er ja schon seit Jahren von.
Letztlich glaubt er, dass es so weit kommen könnte, dass man sich vor der KI oder vor der wild gewordenen Technologie dann auf dem Mars retten müsste.
Ja, dahinter steckt
auch so privilegierten Menschen es dann bis dahin tun könnten.
Ja, dahinter steckt halt so ein etwas galaktisches Mindset, so den Menschen. Also das ist ja die Grundidee von Sci-Fi, dass man sich irgendwie auch über die Galaxie ausbreitet. Mhm. Und das ist halt irgendwie so der Maßstab in Elon Musks Mind von erfolgreicher Spezies, dass man sich halt ausbreitet.
Ja.
Aber wir haben uns halt jetzt schon überall ausgebreitet, wo wir sinnvoll leben können. Jetzt müssen wir das, was wir haben, erstmal gescheit verwalten und das bedeutet halt nicht Demokratien zerstören.
Schaffen, ne? Hab ich schon mal gehört.
Demokratien zerstören und Klimakrise leugnen. Das bedeutet genau das Gegenteil. Demokratien stärken und Klimakrise bekämpfen. Aber das wiederum wird ja auch die Macht von Tech-Milliardären einschränken. Das geht natürlich gar nicht.
Deswegen finden sie es so toll, wenn das.
Aber dahinter da steckt noch ein ganz anderes, also ein ganz gigantisches Set an Ideologien, das wir ja vielleicht mal in einer zukünftigen Folge besprechen können.
Ja, also dieser Douglas Rushkoff, auf den lohnt sich trotzdem mal kurz einzugehen. Na, der ist Medienwissenschaftler und Gesellschaftskritiker. Von ihm stammt auch der Begriff Viralgehen unter anderem. Der muss einen exklusiven Vortrag für Superreiche dann halten, wird dort eingeladen.
Ach, der ist es.
Ja, tatsächlich.
Ah, den kann ich
und
sogar von.
Dann stellen ihm lauter Fragen, ja, wie zum Beispiel, wo man besser überlebt, Neuseeland oder Alaska.
Das habe ich auch gesehen.
Wie man Sicherheitskräfte nach einem globalen Kollaps kontrollieren kann, wie man sein Vermögen schützen kann, wenn der Staat versagt, oder wie man verhindern kann, dass das Wachpersonal einen nach der Apokalypse tötet. Ja, also total verrückte Fragen von Superreichen, die schon so weit in die Zukunft denken zum Teil. Und somit eigentlich ein ziemlich krasses Zeugnis davon ist, wie pervertiert im Grunde genommen dieser Mindset von denen schon ist. Ne? Dass die also vor den eigenen Errungenschaften, die durch die Technologie jetzt die letzten Jahrzehnte entstanden sind und deren Vermögen und deren Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben haben und deren Privilegien, die da jetzt dahin gehievt haben, dass sie im Grunde genommen vor ihren eigenen Technologien fliehen oder vor den Konsequenzen dieser Technologien.
Hat ein bisschen fliehen. Was von Fallout, ne?
Ja, das ist schon ein bisschen schon echt crazy.
Ja. Fallout.
Das ist schon keine, echt. Keine Bomben fallen, sondern KI-Drohnen.
Also es ist das Buch ist auf jeden Fall sehr lehnenswert, um einfach mehr zu erfahren über diesen Mindset von der Elite, der natürlich nicht unser Denken bestimmt, aber der gewisse Entwicklungen in der Hinsicht auch bestimmen wird in der Zukunft, damit man hier einfach bewusst die zwischen den Zeilen auch ein bisschen bewusster zwischen den Zeilen lesen kann, was da so passiert.
Hast mich auf jeden Fall sehr neugierig auf das Buch gemacht.
Ja. Vielleicht den einen oder anderen Leser auch. Lauren, du kannst ja auch lesen, wenn du dann.
Ich glaube es dann. Ich frage dir ja, ob sie mir das schnell zusammenfassen kann.
Ja, sie lassen sie auch schnell Zusammenfassung schreiben.
Oder hörst du das Hörbuch, so wie ich. Ja.
Als Hörbuch, ja, tatsächlich.
Wovor haben die Leute am meisten Angst? Vielleicht auch ganz interessant. Also ganz oben steht auf jeden Fall die Klimakatastrophe.
Ist das eine Umfrage?
Ja. Wo war die Umfrage? Oder
ich meine, nee, also von den Events, also wovor die Superreichen am meisten Angst haben.
Ja, das finde ich extrem spannend, dass die Superreichen vor der Klimakatastrophe am meisten Angst haben und die sind, die am meisten dran schuld sind und am wenigsten was dagegen tun.
Ja.
Die retten wieder nur ihren eigenen Arsch und allein deswegen müssen wir doch immer langsam die Guillotine rausholen, oder
zu nicht? Den Waffen!
Pandemie auf Platz 2.
Ja gut, das ist, glaube ich, wegen Corona. Vorher war das, glaube ich, nicht so präsent.
Das war jetzt nicht mehr so präsent.
Nächste Pandemie wird schon kommen. Also wir werden dieses Jahr noch eine haben.
Jahr?
Dieses Jahr.
Wir haben heute den
6 Tage.
Lauren Nostradamus. Ja, technisch gesehen, Covid hat ja auch irgendwann im Dezember in China angefangen. Also.
Ja.
Aber Tag nicht vor
Platz
dem
Abend. 3 KI-Kontrollverlust. Ne? Und da ist ja allen voran der Elon. Der am meisten Angst davor hat.
Der wird es aber auch auslösen, wahrscheinlich.
Ja, klar, das ist Verrückte. Die lösen das mit uns aus.
Ja, gut, aber das ist ja bei 1 und 2, die Pandemie war jetzt, ist jetzt eher so ein Zoonosen-Ding, da müssen wir aufhören, Tiere zu essen, siehe unsere Folge Veganismus. aber die Plätze 1 und 3, also Klimakrise und KI-Kontrollverlust, das sind ja beides Dinge, das sind ja selbst erfüllende Prophezeiungen, die Reichen auch mit auslösen. Also die sind ja selber dafür verantwortlich. Das ist ja. Hört doch einfach auf, irgendwas zu machen, dann passiert beides nicht.
Ja.
Richtig.
Dann Schlussplädoyer nochmal.
Ich verweise nur auf das wunderschöne Stück im Volkstheater Frankenstein, schmutzige Schöpfung. Von, wie heißt der, Philipp Arnold adaptiert.
Der macht Regie.
Mary Shelley, kennt ihr ja?
War 1918. Ich kenne Frankenstein, aber.
Du kennst Frankensteins Monster, ist es ja eigentlich. Ja. Ne? Frankenstein ist ja der Wissenschaftler, der, glaube ich, in Ingolstadt, ein Schweizer Wissenschaftler, in Ingolstadt irgendwie zur Uni geht und dann ihm diese Errungenschaft hat, oder er will unbedingt Leben erschaffen und macht halt dann so ein Monster, also irgendeine Kreatur aus verschiedenen Sachen zusammengenäht und gestückelt und sieht natürlich dementsprechend unwirklich und ekelerregend aus und wird auch deswegen, weil es halt hässlich ist, wird es auch nur so betrachtet, also es ist quasi nur ein Spiegel von Leuten, die das dann mit Hass ernten und es selber dann auch Hass entwickelt, es ist quasi wie so eine Hohlform des Monsters. Das ist dann einfach nur das Spiegel, was die anderen Leute ihm gegensetzen, halt nur Hass und Ekel. Und in diesem Theaterstück wird halt noch eine zusätzliche Parallele erstellt im Grunde. Die ganze Geschichte an sich ist euch ja bekannt, aber das wird als im Rahmenwerk wird eine AI eingefügt. Also am Anfang sieht man eine Person, die quasi der Autor sein soll oder eine Person, die sich was ausdenkt und sagt, spricht am Anfang mit der AI, hey Siri oder was weiß ich, erzähl mir irgendeine Geschichte. Und dann füttert er so ein bisschen die AI mit, ja, was soll da dran vorkommen und so weiter. Und dann entwickelt sich eine Geschichte draus und irgendwann wird es dem Typen auch irgendwie, die AI fragt, möchtest du weitermachen? Ja, mach weiter, das wird doch total spannend. Und irgendwann artet es immer mehr aus, mit dem Monster, das dann anfängt, dann irgendwie die Freunde von dem Frankenstein umzubringen. Und dann sagt er, hey, mach das rückgängig und so. Das kannst du nicht, können wir nicht rückgängig machen. Ja, dann hör auf und du hast es losgelassen. Wir können das nicht mehr aufhalten. Mhm. Und dann entwickelt sich halt immer mehr
eine Allegorie auf unkritischen Technik.
Genau. Mhm. Und am Ende gibt es dann noch so einen Monolog von der AI, die dann als Monsterform tatsächlich dann auch präsent ist. Und halt davon berichtet. Also es gibt dann ganz nette Zitate, die man dann nicht auch mal nochmal durchlesen kann. Aber ich würde es empfehlen. Ich weiß nicht, ob es noch läuft. Ich war jetzt davon nicht allzu lange Zeit. Aber hier das Geschöpf, das wir gerade in die Welt gelassen, ohne genau zu wissen, wie sie es verändern wird, ist die künstliche Intelligenz. Die Idee, das auf der Frankensteinfolie zu verhandeln, ist relativ naheliegend. Der Stoff gerade so etwas wie ein kleiner Theaterrenner. Das war so eine der Rezensionen.
Wo ist das, im Volkstheater?
Das neue Volkstheater im Schlachthof. Ich fand es sehr gut. Hat man das Monster einmal gedacht, kann man es nicht wieder wegdenken.
Was einmal gedacht wurde, kann nicht wieder zurückgenommen
werden. Ja, so ungefähr.
Durch Dürrenmatt, ja.
Die Figur. Nee, war schon sehr, sehr spannend. Also das hat jetzt dann eben auch gepasst zu der Folge.
Absolut.
Und deswegen...
Ja.
Würde ich sagen, das ist mein Schlussplädoyer. Die Kultur ist eine der wichtigsten Institutionen, oder sagen wir die kreative, schaffende, künstlerische Kultur. Weil da die AI eben zwar nutzbar gemacht werden kann, auch für Spielereien, aber letztendlich der kreative Gedanke bleibt immer noch beim Menschen.
Soll nur dienen und nicht...
Ja. Bis ihr da irgendwann doch eigene Gedanken entwickelt.
Naja, dann müssen wir damit umgehen.
Dann müssen wir damit umgehen.
Am besten so, dass wir der KI nicht mehr Macht geben, als wir jedem Individuum geben würden.
Weißt du, mein Schlussplädoyer wäre eigentlich, was ist der bekannteste Slop im Internet? Kennt ihr Slop?
Also Müll. Also irgendwas, was komplett entartet, aber dann also komplett...
Gibt es da einen bekanntesten?
Warte, ich sag's gleich. Also Medieninhalte für die Zuhörerinnen natürlich auch Medieninhalte, also einschließlich Text und Bilder von niedriger inhaltlicher Qualität. Ja? Und die
mit dann alles, was Ulf Poschert schreibt.
Generative künstliche Intelligenz erzeugt werden.
Ach so.
Und da gibt's, also das ist natürlich, du kannst halt die...
KI-Müll. Also was von der KI generiert wird. Und
was ist einer der häufigsten, das habe ich dann da erst erfahren, ist der Shrimp-Jesus, der Garnelen-Jesus.
Was?
Das ist total krass. Ja, du musst, wenn du Slop nur eingibst, bei Wikipedia ist das auch dieses Bild, das dargestellt wird, so einer der bekanntesten. Also einfach der Garnelen-Jesus.
Ich sehe schon, du bist auch voll in die neu entstehende KI-Kultur abgetaucht. Muss ich sagen, habe ich meinen Fuß noch nicht reingehalten.
Ich dachte auch, dass wir... Ja, aber das ist tatsächlich... Ja. Hier, guck, das ist das Erste. Also für die Zuhörerin, das ist tatsächlich einfach der Jesus-Slop.
Der Garnelen-Jesus. Bestimmt.
Ja. Wunderschön. Okay. Und das, ja.
Ich dachte jetzt eher so Comic, sei eher so comichaft. Da habe ich mir...
Weihnachten,
ja.
Ne?
Ja.
Garnelen-Jesus, dieses Jahr. Mhm.
Gut, dann lasst mal die künstliche Intelligenz abschalten zwischen den Jahren, in den rauen Nächten, wieder also zu uns kehren.
Im Zweifel halten wir es wie Peter Lustig, einfach mal abschalten.
Richtig.